embodied. RevLab.
Heute am zweiten Weihnachtstag wiederholen wir eine Folge über Erfolg. Einfach mal ausprobieren, dabei den Körper und das Grundvertrauen nicht zu vergessen oder zu verlieren und den Mut zu scheitern. Obwohl, Scheitern ist gerade so gar nicht ihr Thema. Yvonne Eisenring feiert ihren ersten Kinofilm Love Roulette, für den sie das Drehbuch geschrieben hat und auch gleich die Hauptrolle spielt. Ihr Podcast mit Maja Zivadinovic und Gülşah Adili hat das Zürcher Hallenstadion gefüllt. Das sind notabene 15.000 Menschen, die da waren. Und ihr Buch Life Rebel hat sich im letzten Jahr zum Bestseller aufgeschwungen. Ich finde, wir Frauen feiern uns immer noch viel zu wenig untereinander. Statt diesen Erfolg der anderen als Inspiration fürs eigene Wirken quasi zu sehen. Darum möge euch das Gespräch mit Yvonne beflügeln, das wir im Sommer 2024 miteinander geführt hatten. Ich bin Lila Sutter, Host von Holy Embodied seit 2020, Theologin, Journalistin und Energieheilerin. Holy Embodied ist mein Weg, etwas mehr Körper ins reformierte Bewusstsein, in die reformierte Landschaft zu bringen. In der Schweiz kennt man Yvonnes Stimme vor allem auf Schweizerdeutsch, aus einem der beliebtesten Podcasts des Landes, Zivadili-Ring, den sie mit Maja Zivadinovic und Gülşah Adili zusammen moderiert. Ich frage Yvonne als erstes, wie sie denn ihren eigenen Erfolg wahrnimmt. Fühlt sich das komisch an?
Ich glaube, komisch ist das falsche Wort. Es ist schon, wenn ein Buch so erfolgreich ist, dann ist das schon ein spezielles Gefühl, würde ich sagen. Mhm. Oder ich glaube, fast noch krasser oder so mehr beeindruckend finde ich, dass ich so viele Rückmeldungen bekomme von Leuten, die sagen, dass sie wegen dem Buch jetzt etwas ändern würden. Also die sagen, ja, ich habe jetzt gerade entschieden, ich nehme den Job nicht an oder ich habe jetzt gerade überlegt, ich muss meinen Job kündigen oder ich muss reisen gehen. Und das finde ich schon krass. Also ich finde eher krass, dass etwas, das ich gemacht habe für eine Person, die ich nicht kenne und die ganz weit weg ist so von mir, dass das so einen Einfluss hat. Mhm. Das finde ich schon verrückt. Mhm. Und das war beim letzten Buch, bei Nino, natürlich irgendwie, da habe ich auch, das war auch sehr ein erfolgreiches Buch und war ein Bestseller. Und ich habe viele Rückmeldungen bekommen, aber das war natürlich anders. Da ist, die Leute haben jetzt nicht darauf reagiert, indem sie ihr Leben irgendwie hinterfragt haben.
Mhm. Ja, in Life Rebel beschreibst du, wie du in 6 verschiedenen Städten gelebt hast, wie du quasi auf die Suche gegangen bist nach dem, was wirklich zählt. Und dieser Halbsatz ist das, was in mir ausgelöst hat, dass ich dachte, okay, komm, wir laden doch Yvonne ein und hören von ihr. Was ist es denn, was wirklich zählt? Und ja, wie bist du, was hat dich dazu motiviert, das zu verschriftlichen oder in ein Buch zu gießen, deine Erfahrungen?
Also ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Das Buch ist ja, ich lebe schon seit etwa meinem 30. Geburtstag so, dass ich immer wieder an verschiedenen Orten wohne für längere Zeit. Und ich wurde immer quasi strikter, aber auch bewusster und achtsamer damit, wie ich meine Zeit verbringe. Also ich habe immer weniger Dinge gemacht, einfach um Geld zu verdienen, sondern sehr, sehr bewusst entschieden. Und ich habe natürlich in Gesprächen schon auch gemerkt, dass das unkonventionell ist. Also wenn man zum Beispiel Jobs absagt oder nicht annimmt, nicht weil man keine Zeit hat, sondern weil man denkt, dass man die Zeit, die man hat für was anderes, das vielleicht gar kein Geld gibt, nutzen will, dann ist das sehr irritierend für sehr viele Leute. Und ich habe halt sehr lange so gelebt und irgendwie für mich ist das ja so sehr natürlich und ich bin auch aufgewachsen so mit diesem Denken, dass Zeit so das Wertvollste ist und dass man sich da sehr gut auch überlegen muss, wofür nimmt man sich Zeit und wem gibt man Zeit. Aber irgendwie, das kam dann erst, ich war in Buenos Aires für eine Kunstresidenz und ich habe da irgendwie so Zeit gehabt, darüber nachzudenken, so was sind so die nächsten Projekte und da kam irgendwie so die Idee, das zu verschriftlichen, also dass ich irgendwie dachte, ja, vielleicht muss ich das mal alles niederschreiben, weil das gar nicht so normal ist für die meisten Leute. Weil für mich ist das ja, das ist halt so mein Leben und ich habe jetzt so gelebt, das ist jetzt nicht so verrückt. und dann habe ich das meinem Literaturagent, also zuerst mit meiner Schwester besprochen und dann mit meinem Literaturagent gepitcht und dann hatten wir wahnsinnig schnell einen Vertrag und dann dachte ich so, ah ja, okay, vielleicht ist das schon was mit Piper und das ist ja ein sehr großer Verlag. Mhm. vielleicht ist es doch irgendwie was, das viele Leute interessant finden. Es war nicht ein Prozess, ich lebe jetzt so, damit ich später darüber schreiben kann. Ich habe sehr lange halt so gelebt und ich glaube, dass es so natürlich ist für mich, hat auch gar nichts damit zu tun, wie ich denke, sondern wie ich erzogen wurde. Wie ich aufgewachsen bin.
Also für dich war es jetzt nicht ein Buch, das dich quasi inspiriert hat, irgendwann in diese Richtung zu gehen, sondern eher ein damit aufgewachsen sein.
Ja, also ich glaube, also meine Eltern haben das wirklich sehr, sehr, sehr krass mir vorgelebt. So, meine Eltern haben beide nur 50% gearbeitet und waren zur Hälfte, also die andere Zeit zu Hause. Das war damals schon ganz außergewöhnlich und ist leider auch heute noch sehr außergewöhnlich, muss man sagen. Und das war schon so der Grundsatz, so das Wichtigste ist, wir waren nicht reich, auch aus diesen Gründen. Also meine Eltern hätten mehr arbeiten können, aber die entschieden sich halt, sie wollen so Zeit haben, sie wollen zu Hause sein. Wir hatten zum Beispiel kein Auto, wir hatten die ersten 13 Jahre meines Lebens eine sehr kleine, also eher kleine Wohnung, nicht in der schönsten Siedlung in der Stadt, in der ich wohnte. Und die Stadt war auch nicht die schönste Stadt, die es gibt. Das ist Tietikon in der Schweiz. Und das waren aber so bewusste Entscheide. So, wir entscheiden uns gegen diesen Luxus und dafür haben wir so Zeit. Mhm. Also das war so der Entscheid von meinen Eltern. Und das habe ich sehr klar so mitbekommen halt auch. Und auch so, ich meine, dass mein Vater zur Hälfte Hausmann war und zu Hause blieb. Und so dieses Vorleben, so du kannst deinen Weg gehen und so ist es nicht so wichtig, was Richtiges zu lernen oder was Richtiges zu arbeiten und so. Das kam ja von meinen Eltern. Also ich glaube, ganz viele, die mit mir zum Beispiel ins Gymnasium gingen, die waren danach nicht gezwungen, aber das wurde ihnen so ein bisschen eingetrichtert, so du musst was Richtiges studieren und du musst was Richtiges lernen. Und das hatte ich ja alles nicht. Und ich glaube, darum war es für mich auch sehr natürlich, immer wieder so zu überlegen, was stimmt für mich und wo fühle ich mich am wohlsten und wo habe ich das Gefühl, ich setze meine Zeit richtig ein. Und ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, hätte ich allein in mir, und man hat ja immer, also man hat so von außen werden einem so Konventionen aufgedrückt, also so müsste man leben, aber man hat ja das drin auch, sodass man so genau weiß, wie es sein sollte. Und ich glaube, ich hatte dadurch, weil ich so aufgewachsen bin, diese Stimmen waren ein kleines bisschen leiser als bei anderen Leuten. Das ist natürlich ein Glück, weil sonst hätte ich das noch zuerst überwinden müssen, bis ich mir dann erlaubt hätte, irgendwie zu sagen, nee, ich bin okay mit wenig verdienen und ich bin okay mit, keine Ahnung, unkonventionell sein. Mhm.
Ja, es ist ja wie so ein bewusster Entscheid gegen das Konstrukt von Sicherheit, das wir in der Schweiz so gerne mögen, dass ja eigentlich, also es ist ja ein Konstrukt, es ist eine Illusion, letztlich verhebt er dir nicht, aber haben deine Eltern dir auch so sowas wie Werkzeuge mitgegeben, um, keine Ahnung, oder ich erlebe es für mich selbst ganz stark so, wenn ich so unterwegs bin, brauche ich ja wie meinen eigenen Kompass, so um zu hören, ja gut, eben wohin, wo setze ich meine Energie ein, für was setze ich meine Zeit ein, was stimmt denn wirklich für mich und was sind so die Marker, an denen ich mich orientieren kann? Hast du da von deinen Eltern Werkzeuge mitbekommen oder hast du die selbst dir irgendwie zusammengezimmert, gesammelt? I don't know.
Also ich würde sagen, so der größte Einfluss oder so der größte Kompass, den ich habe, wo ich mich orientiere, das haben tatsächlich so mir meine Eltern insofern mitgegeben, dass das meine Schwester für mich ist. Und so gesehen, ja, ist das schon von ihnen so irgendwie produziert worden. Und ich glaube, das ist für mich natürlich schon sie, aber natürlich auch andere Personen, die mich so gut kennen, um auch immer wieder, wenn ich irgendwie so nicht mehr genau weiß, wo ich lang will, mich daran erinnern können, was eigentlich stimmt für mich. Weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich ganz krasse so buddhistische Mönche, die immer genau spüren, wo sie lang müssen. Aber wenn man irgendwie nicht die ganze Zeit im Zen ist und auch abgelenkt ist von allem, was so rundherum passiert. Ich bin schon sehr klar darin, was ich will, aber auch ich bin manchmal verwirrt und weiß nicht mehr, soll ich das jetzt machen oder nicht. Und man ist ja auch irgendwie so verleitet, zum Beispiel, wenn man ein Angebot bekommt, das sehr viel Geld geben würde, zu sagen, ach ja, vielleicht mache ich das. Ist zwar nicht unbedingt, was so zu mir passt, was ich will, aber ich mache das doch. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man von Leuten umgeben ist, die einen so gut kennen, dass man halt immer wieder so auch abchecken kann oder im Diskurs oder im Ping-Pong schauen kann, wo will ich überhaupt durch und was sind so meine Pfeiler und Werte. Und da würde ich sagen, ja, da habe ich ein wahnsinniges Glück, dass ich eine Schwester habe, die mir sehr nahe steht und die mich so gut kennt, also wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Aber das sind auch andere Leute, also die ich fragen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr weiß, wo ich hin soll und was ich sagen soll oder was ich entscheiden soll. Weil ich glaube, das passiert einfach. Also
ja, logisch.
Die Welt ist so laut und die Erwartungen, die sind oft sehr groß und sehr, finde ich, die werden einem sehr verständlich immer wieder an den Kopf geknallt. Und dass man da dann irgendwie so sagt, nee, ich bleibe auf meiner Spur und auch wenn die anders ist wie von anderen, das braucht immer wieder Energie. Also,
ja. Es ist etwas, was dich stark herausfordert, auch jetzt so mit deinem großen Erfolg. Also dieses, es wird dir zu verstehen gegeben, dass du nicht das machst, was quasi von dir erwartet wird oder was mehr so macht, oder? So Mainstream, das ist das Leben einer Frau in unserem Alter.
Ich glaube, es ist jetzt natürlich weniger laut und streng, anstrengend und so, der Widerstand ist kleiner, gerade weil ich jetzt Erfolg mit allem hatte. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben ein bisschen, wie soll man sagen, eine falsche Sicherheit. Also als ich zum Beispiel sagte, ich setze auf die Karte Bücher schreiben und ich will nur so viel arbeiten, dass ich durchkomme und nicht, dass ich viel Geld mache oder ich will diesen Podcast, auch wenn ich jetzt seit 2 Jahren Nein kriege, oder ich bleibe bei diesem Leben, das zur Hälfte im Ausland ist und ich hatte noch keinen Erfolg damit.
Ja.
Da muss ich mir natürlich die ganze Zeit erklären. Und nicht, und ich finde, was ich falsch finde an unserer Gesellschaft ist, ich war damals schon ziemlich glücklich. Also obwohl das nirgends gelandet ist, was ich wollte, also es hat nicht so geklappt, aber ich war sehr glücklich mit meinem Leben und ich konnte meine Steuern zahlen, ich hatte keine Schulden, ich habe ja damit niemanden gestört oder habe niemandem geschadet. Aber allein die Tatsache, dass ich das tat und jetzt das nicht irgendwie so ein Erfolgsweg war damals, das hat viele Fragen aufgeworfen. Und ich wünschte, es wäre anders. Aber man kann ja die Leute einfach auch in Ruhe lassen, solange sie zufrieden sind. Also ich denk manchmal auch, ich war früher, als ich noch so einen konventionellen Job, eine Anstellung hatte und so, Und ich hatte eine Wohnung, also es war alles so sehr, wie soll ich sagen, klassisch, traditionell. Und ich war da weniger glücklich, aber nie hat jemand meine Lebensweise hinterfragt.
Same.
Also es war für alle, ja.
Ja, ja, ja.
Und das ist schon verrückt, finde ich, dass man so nicht die Zufriedenheit misst von jemandem, sondern eher so, ist es das, was alle machen? Und wenn es alle machen, ist es sicher gut, obwohl die meisten Leute unzufrieden sind. Aber das ist halt richtiger.
Ja, voll. Es ist fast eine Provokation, wenn du sagst, ich wähle meine eigene Zufriedenheit oder mein eigenes, mein Glücklichsein anstelle von diesen externen Parametern von Erfolg. Ich meine, klar, es ist schön, dass es jetzt, dass im Außen quasi gespiegelt wird, aber wie du sagst, du warst auch vorher sehr zufrieden und glücklich mit dem, was du machst. Und ich finde es spannend, was du sagst. Es scheint eine Provokation zu sein oder sich gegen das klassische, ich weiß gar nicht, was es ist, einen klassischen Lebensentwurf vielleicht zu entscheiden. Und das ist ja immer noch mega stark in der Schweiz, finde ich.
Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist die einzige Möglichkeit, oder nicht die einzige, aber ich glaube, wenn man irgendwie gesund durch das Ganze durch will, also so, wenn man Dinge auch in der Öffentlichkeit macht und, aber eigentlich ist es egal. Aber ich glaube, wenn man jetzt sein Leben so nach Erfolg ausrichtet, dann ist man wahnsinnig abhängig davon. Und ich werde oft gefragt, so, ja, wie wäre es denn gewesen, wenn jetzt Life Rebel nicht erfolgreich gewesen wäre? Und ich denke immer so, natürlich, das wäre voll schade gewesen. Natürlich ist es toll, dass es jetzt so erfolgreich ist. Aber es wäre auch okay gewesen. Also, ich hatte eine super Zeit, das zu schreiben. Ich war finanziell okay. Es war jetzt nicht irgendwie ein Riesen. Also so der Vorschuss, damit hätte ich jetzt nicht ewig leben können, aber der war okay. Und wenn das jetzt nicht ein Erfolg gewesen wäre, naja, nicht so schlimm. Und ich glaube, wenn man nur darauf aus ist, dass Dinge Erfolg haben oder dass man Ruhm dafür kriegt, das wird eine Hetzjagd. Das wird wahnsinnig anstrengend.
Mega, ja. Mega. Das ist etwas, was du auch, was ich von dir so mitbekomme und was du in deinem Buch auch beschreibst, so wie diese Freude am ständigen wieder neu anfangen. So eine Lust auch, genau auf diese Neuanfänge, was ja auch nicht unbedingt so typisch schweizerisch, typisch Mensch, typisch, ich weiß doch auch nicht, was ist.
Auch die nicht meisten, typisch weiblich.
Ja, es ist schon viel Angst meist verbunden mit, ah, scheiße, nochmal anfangen und alles so, wie ich es dachte, wie es sein wird, ist zusammengefallen. Und
also ich finde, das ist schon, also ich meine, es ist überhaupt nicht typisch schweizerisch, aber gerade auch für uns Frauen, ich finde, uns Frauen wird schon sehr jung auch so eingetrichtert, ja, du darfst jetzt da nicht so crazy gehen, du darfst jetzt da nicht irgendwie einen Scheiß machen, also du musst irgendwie schon, was, wenn es schief läuft, also was werden die Leute denken?
Ja.
Und so. Und ich denke irgendwie, da weiß ich auch gar nicht, woher das kommt. Ich denke dann mal so, ja gut, dann denken halt die Leute, die denken eh, es ist eigentlich voll. Ein bisschen egal, was man macht, die Leute denken eh, was sie wollen und man kann das gar nicht so krass beeinflussen. Und wenn sie dich, wenn sie das scheiße finden wollen, finden sie das scheiße. Also irgendwie, ich glaube, das mit den Neuanfängen ist so, dass ich halt so irgendwie denke, ich habe jetzt dieses Leben als ich und ich rege mich manchmal so ein bisschen auf, wenn man immer so tut, ja, man kann alles, wenn man nur sich da genug reinhängt und genug manifestiert und optimistisch und bla bla bla. Und das ist einfach Blödsinn. Und ich hatte bei der Birth Lottery, also einzig, wo ich geboren wurde, hatte ich so ein riesen Scheißglück, dass ich in einem sicheren Land geboren worden bin und dass ich aufgewachsen bin mit irgendwie mit Eltern, die stabil und gesund waren. Das ist einfach nur Glück. Das ist, da kann ich nichts dafür. Und ich denke irgendwie so, ich bin mit so vielen Privilegien geboren. Und jetzt habe ich dieses Leben, ich habe vielleicht, keine Ahnung, wenn es gut läuft, 100 Jahre auf dieser Welt, wenn es scheiße läuft, viel weniger. Und es wäre doch irgendwie schade, wenn ich aus Angst, dass etwas nicht klappt oder aus Scham oder so Dinge nicht wagen würde, weil das ist ja irgendwie so alles, was ich habe. Also ich bin es mir schuldig, so für mich das auch möglichst aufregendste, also so die aufregendste Variante von dem Leben, das ich haben kann, mir zu bieten. Und da gehört halt dazu, dass ich immer wieder mal was neu anfange und dass ich irgendwie immer wieder Dinge ausprobiere und so denke, ja, das habe ich jetzt noch nie gemacht, vielleicht wird es ganz scheiße und vielleicht aber auch nicht. Und wenn scheiße wird, dann wird es in einem Jahr wieder vergessen sein und wenn es nicht scheiße wird, wird es auch vergessen sein. Das ist so das Verrückte. Auch jetzt der Erfolg, der wird auch vergessen sein in einem Jahr. Der Misserfolg wäre auch vergessen. Die Leute sind so mit sich beschäftigt. Man kann auch ein bisschen ausprobieren. Also ich glaube,
voll,
man hat immer so Angst, dass alle Leute mit... Also es stimmt, ich finde, es ist so beides. Einerseits reden alle mit und wollen so bei deinem eigenen Leben so mitreden. Andererseits sind alle aber so in ihrem Film gefangen. Und darum finde ich irgendwie so, man kann auch versuchen, so irgendwie die Stimmen rundherum ein bisschen leiser zu drehen und man so ein bisschen sein Ding zu machen.
Ja, voll. Also ich meine, was letztlich ja zählt, ist dieses, wie fühlt sich's da drin an, oder? Also was eben, wie zufrieden bin ich, wie glücklich bin ich, wie authentisch kann ich da unterwegs sein in diesen paar Jahren, die mir gegeben sind. Aber ich meine, das ist ein Bewusstsein, das ganz krasse, deutliche, klare Bewusstsein von, das geht nicht ewig, diese Sache hier. Das ist, ich glaube, das ist etwas, was in der Mehrheit der Gesellschaft komplett verdrängt wird, oder? Und ich meine, das ist ja mit deiner Erfahrung vom Tod deines Vaters wahrscheinlich schon nochmal anders. Oder es
Ich verstehe auch, dass man das verdrängt. Ich finde das auch kein toller Gedanke. Also ich finde irgendwie, ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen und ich hoffe noch, dass da noch irgendwas erfunden wird, dass ich so 700 Jahre alt werde, einfach weil ich es schon irgendwie noch aufregend und spannend hier finde. Ich finde es nicht toll, darüber nachzudenken, aber ich finde, man muss sich einfach bewusst sein, es kann leider wirklich sehr schnell gehen und das ist nicht ein schöner Gedanke, aber man entscheidet sich anders, wenn man sich dessen bewusst ist. Und mein Vater, ja, dadurch, dass er halt, ich war da 14, gestorben ist, er war 52 Und das ist nicht mehr so weit weg von, also das ist schon noch immer, das sind noch viele Jahre, aber als Kind ist das so, ja, das ist uralt.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich Freunde, die haben ihren 50. gefeiert. Und ich denke so, ja, so uralt ist es nicht mehr. Und dadurch, dass ich halt erlebt habe, so, das kann wirklich so, man, 1, 2, 3 und vorbei. Und
voll, ja.
Das ändert, glaube ich, schon, wie man lebt.
Ja, voll.
Weil man schiebt dann halt nicht mehr so auf oder denkt sich so, ja, ich mache das dann irgendwann und ich mache das, wenn ich in Rente bin. Und ich denke so, ja, was, wenn das nicht kommt?
Ja, zum einen das und zum anderen, also ich erlebe das ganz stark so, es setzt alles in so eine ganz, in eine ganz andere Relation auf eine Art. Also so das, eben, was denken denn die Leute? Ist wie, es ist so klein im Vergleich zu eben dem Tod eines geliebten Menschen. Ist so völlig scheißegal. So, mhm. Ja, eh, klar, go for it. Probier es aus, schau mal, was passiert. Experimentier mit dem, was du hast. Ich glaube, das wird wie freier zugänglich, wenn du eben die Erfahrung hast von, ja gut, morgen könnte alles vorbei sein. Mhm. Oder so dieses unmittelbare Erleben davon.
Also ich glaube, das ist schon, das ist aber wieder irgendwie, finde ich, nochmal etwas anderes. Aber ich glaube, wenn man so den Verlust mal erlebt hat von einem ganz, ganz nahestehenden Menschen, dann weiß man so, so viel Schmerz ist möglich. Irgendwie. So viel Leiden ist möglich. Und dann denke ich so, ja, wenn jetzt ein Buch kein Erfolg wird, wie viel Schmerz ist das vielleicht?
Genau.
Und dann ist es im Vergleich so nix.
Genau.
Und dann macht man das wahrscheinlich eher, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, so die richtigen, es gäbe Dinge, die in meinem Leben passieren könnte, die wären so schlimm und die wären ganz, 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 ganz schlimm, aber alles andere handelbar.
Ja.
Also so, solange es meinen allerengsten Leuten gut geht und solange ich gesund bin, Erfolg, Misserfolg, viele Buchverkäufe, nicht viele, aber natürlich, ich will überhaupt nicht so tun, als wäre mir das egal. Ich finde das absolut schön, ja, und freue mich. Und ich freue mich über jede Person, die das Buch kauft und liest und liebt. Wirklich, ich finde das ganz, 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 ganz toll. Und ich hoffe, dass alle meine Projekte so erfolgreich sind. Aber ich glaube, dass man geht größere Risiken ein. Oder ich weiß, dass ich größere Risiken eingehe. Mhm. Jetzt so zum Beispiel im Beruf. Weil ich weiß, ich weiß, was mich umhauen kann. Und das ist es nicht.
Ja, ja. Und dann ist es auch so dieses in der Öffentlichkeit stehen und eben, wie du sagst, alle reden mit, alle haben irgendwie noch eine Meinung zu Yvonne und irgendwas noch zu sagen. Dann ist das auch das nicht so.
Ja, das ist anstrengend und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Also ich glaube, man verliert sich auch sehr schnell. Man verliert sehr schnell so die Relationen. Das passiert ja mir auch. Ich kann mich wahnsinnig aufregen, auch über irgendeine Kleinigkeit. Und dann denke ich so, ach, jetzt bist du aber irgendwie ganz weit weg von eigentlich, was wichtig ist und was nicht. Und so in der Öffentlichkeit sein, das hat sehr viele schöne Seiten. Das hat aber natürlich auch viele schwierige Seiten, weil ich mich weniger zurückziehen kann. Und das ist natürlich auch schön jetzt, eben, wenn ich hier in New York bin ein paar Wochen, bin ich sehr anonym und das ist natürlich sehr toll auch. Also das suche ich auch sehr bewusst immer wieder.
Musst du dir Autogramme geben, wenn du in Zürich unterwegs bist oder wie?
Autogramme macht man nicht mehr so, das ist ein bisschen out. Man macht sehr viele Selfies. Ich mache sehr viele Selfies mit Leuten. Ich signiere wahnsinnig viele Bücher.
Okay.
So nach meinen Shows sitze ich da stundenlang und signiere Bücher. Das kann man so als Autogramm sehen.
Okay. Okay.
Und da kürzlich auch in Paris und dann sogar in Burkina Faso, was ich völlig absurd fand, weil ich so dachte, so, das ist so der letzte Ort, wo ich denke, dass mich jemand erkennt. Aber hier in New York, jetzt bin ich 5 Tage hier, ist es noch nicht passiert.
Okay. Setzt sich das ein bisschen unter Druck im Sinn von, ja gut, wenn ich quasi überall nach Selfie gefragt werden kann, dann sollte ich auch irgendwie aussehen oder ist dir das scheißegal?
Ja, ich denke zum Beispiel so, ich kann mir jetzt nicht in der Nase bohren, weil es vielleicht irgendjemand dann sieht und dann sagt die zu ihrer Freundin, Yvonne, du weißt nicht, was die macht in der Öffentlichkeit. Nein, es setzt mich nicht unter Druck. Ich glaube, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Ich war zum Beispiel in der Schweiz am Taylor Swift Konzert. Ich wurde, glaube ich, 3, 4 Mal angesprochen, was ich fand, geht eigentlich noch. Aber ich bekam so viele Nachrichten am nächsten Tag. Oh mein Gott, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und dann denke ich schon, wow. Haben die mir jetzt alle zugeschaut? Irgendwie hatte ich hoffentlich nicht, keine Ahnung, irgendwo einen komischen Flecken oder irgendwie so einen Popel in der Nase, was zwischen den Zähnen. Aber, Ich glaube, man muss sich da irgendwie, ich bespreche das oft mit Gülşah, weil sie das natürlich auch ähnlich erlebt. Wir haben ja zusammen einen Podcast. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, ist das natürlich noch viel extremer. Und wir finden beide so, ja, das ist irgendwie halt so, dass, damit müssen wir umgehen. Es gibt nicht, das gibt jetzt nicht eine Lösung, nicht damit umgehen zu können. Mhm. Und ich glaube, es geht irgendwie besser, wenn man so mit dem Mindset rausgeht, so, okay, das ist jetzt halt so. Also, das ist jetzt Tatsache, das ist jetzt ein Teil von dem Ganzen. Ich könnte mein Leben ändern, ich könnte wegziehen, ich könnte aufhören, Dinge zu machen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Und solange ich aber diese Dinge machen will, weil die mir Spaß machen, dann ist das halt, das gehört dazu. Und es ist ja auch sehr oft sehr schön. Also es ist auch, es sind auch schöne Begegnungen. Also irgendwie, ja, rührt mich das auch immer wieder, dass Leute so Freude haben, mich zu sehen oder so begeistert sind von dem, was ich mache, dass sie unbedingt mit mir reden wollen. Also kürzlich mir jemand nachgerannt, wirklich über. Und das finde ich dann irgendwie, natürlich denke ich so, mein Gott, was ist da los? Aber irgendwie ist das ja auch wahnsinnig rührend. Also das berührt mich auch immer wieder.
Das ist ja mega schön, oder? So, wenn Menschen über Inspiration quasi eben dann ihr Leben ändern, weil sie dein Buch gelesen haben zum Beispiel oder dir folgen und sehen, okay, die Yvonne macht das, sie ist völlig safe, vielleicht könnte ich ja auch mal was wagen. Und wie so den Weg über die Inspiration finden, statt über dieses scheiß Leiden, wie das für viele von uns ja irgendwie halt stattgefunden hat. Ich finde das ist großartig. Wir sprechen mega oft, oder wir sprechen eigentlich immer über den Körper hier bei Holy Embodied. Wie zentral ist der Körper für dich in diesem ganzen Kosmos, in dem du dich bewegst?
Also ich glaube, so der Körper und so die Gesundheit steht halt wie so an erster Stelle grundsätzlich. Ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wird alles shaky. Also so irgendwie. Ich habe kürzlich in einem Interview, und das fand die Moderatorin dann wahnsinnig lustig, ich habe gesagt, ich finde, mein Körper ist so lieb zu mir. Und ich finde das wirklich, ich finde, der ist wahnsinnig gutmütig. Also ich denke das oft, ich finde, der macht gut mit, der lässt sich strapazieren, so, weil ich habe immer wieder auch Zeiten, da schlafe ich zu wenig oder ich gehe zu viel feiern und so. Und ich finde, der ist wahnsinnig so sehr wohlwollend und ich bin wirklich sehr dankbar. Ich hatte natürlich Zeiten, da war ich jünger, da war ich irgendwie so im Kampf mit meinem Körper auch die ganze Zeit und ich war wütend, dass er da nicht größer, da nicht kleiner, da nicht dünner, da nicht dicker war, also so. Und jetzt finde ich, ich denke, ich hatte Riesenglück. Also natürlich würde ich Dinge ändern, so, aber der signalisiert mir sehr klar, wenn ich zu lange über die Stränge schlage. Heißt das, wird Schreine schlagen, ja. Also zum Beispiel früher, wenn ich manchmal irgendwie so keine Energie mehr hatte, um arbeiten zu gehen, dann wurde ich immer so auf Knopfdruck, bekam ich eine Erkältung. Also irgendwie, ich finde so, der ist so sehr, ich kann eigentlich, die Signale sind sehr klar. Manchmal hat man halt keine Zeit, um hinzuhören, weil man halt jetzt irgendwie auf Tour gehen muss und dann ist es... verstehe ich zwar, dass ich jetzt eine Nasennebenhöhlenentzündung habe und eigentlich wäre Ruhe wichtig und so und ich würde das gerne hören, aber das geht nicht sehr, also ich kann da nicht so darauf hören, aber ich bin auch gutmütig mit meinem Körper, also zum Beispiel denke ich oft so, wenn ich joggen, ich gehe sehr viel joggen, aber in einem Tempo, das ist überhaupt, also ich weiß nicht mal, ob man das Rennen nennen kann oder ob das einfach sehr, ob man das noch unter Walking speichern muss. Oder so, ich gehe auch viel so an diese so Workouts und so. Und da bin ich aber immer die so mit den leichtesten Gewichten hantiert und die irgendwie sich so überhaupt nicht überanstrengt. Und ich denke irgendwie so, mir ist wichtig, dass ich so viel in Bewegung bin und ich will mich auch wohlfühlen, auch gerade weil ich viel in der Öffentlichkeit bin. Aber ich finde, ich muss den jetzt nicht quälen.
Ja, das ist mega schön, wenn so das Wohlwollen quasi, das eine ist der Spiegel vom anderen und du bist auch lieb mit deinem Körper. Also ich meine, ja, alles andere endet ja dann einfach irgendwann in, was weiß ich wo, unschön, oder?
Ja. Aber ich finde, es ist einfach sehr einfach, auch da reinzuschlitten. Also ich finde, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, es ist einfach sehr einfach, da reinzuschlittern, weil so wie wir arbeiten und wie wir in der Welt sind, ist, also die westliche Gesellschaft, ist es fast nicht möglich, seinen Körper noch gut zu spüren. Also,
Ja.
Es braucht wirklich, also ich finde irgendwie, so wie das ganze System funktioniert, ist es so, das sind so krasse Stunden und krasse Anforderungen, dass man da noch genau spürt, habe ich jetzt Hunger, bin ich jetzt müde, fast unmöglich. Das Glück, das ich habe, ist, dass ich mir so viel Ruhe immer wieder gönnen kann, dass ich das sehr klar wahrnehme. Weil ich denke, so in einer hektischen Welt wird es einfach so schwieriger.
Ja, also es ist mega schnell super laut. Alles andere ist sehr schnell sehr, sehr laut. Und dann hörst du die Signale vom Körper nicht mehr, obwohl die eigentliche, oder so erlebe ich es zumindest, und viele Leute, mit denen ich arbeite, die Signale sind eigentlich immer mega klar, aber es ist auch so die Frage, ja, will ich es denn wirklich hören? Bin ich wirklich bereit zu hören, dass ich jetzt unbedingt Donuts essen will? Manchmal ja, manchmal nein, oder? Gerade wenn du sagst, ja, ich bin viel in der Öffentlichkeit und ich will mich auch wohlfühlen. Und das ist, ich finde, es ist eine mega spannende Auseinandersetzung so mit dem, ja, welches Bild von mir will ich denn überhaupt haben? Ja, wie will ich gesehen werden? Wie will ich gelesen werden? Und das ist mega tricky.
Ja, mega tricky, aber irgendwie auch nicht. Also, wenn ich mich jetzt erinnere, so mit 20, da war ich auch schon vor der Kamera beim Fernsehen.
Genau.
Und ich habe das wahnsinnig schwierig, das war wahnsinnig schwierig für mich, weil leider ist ja die Kamera macht einem auch nur irgendwie 6 Kilo schwerer. Also die ist nicht wohlwollend.
Nein.
Also, das ist irgendwie, und das ist brutal. Und damit muss man sich zuerst mal abfinden. Und ich weiß, ich war da die ganze Zeit, habe ich überlegt, was esse ich und wie viel Sport mache ich und so. Und sich das nicht mehr zu überlegen, ist ein Riesenluxus. Und ich denke manchmal, wie viele Hirnleistungen damals dafür drauf ging, mir das die ganze Zeit zu überlegen.
Ja.
Und wie entspannt es das jetzt ist und wie auch viel entspannter mein Körper reagiert.
Ja.
Und das ist aber, glaube ich, wirklich nur möglich, weil ich ein ruhigeres, also ich meine, ich habe überhaupt kein ruhiges Leben, aber ich kann mir wirklich in den meisten Fällen die Stundenschlaf gönnen, die ich brauche. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also
mega. Vor der Aufnahme hast du gesagt, du bist in New York und dein Körper hat eine mega starke Reaktion auf diesen Ort. Ist es jedes Mal so, wenn du in New York bist, oder?
Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man das in New York festhalten kann. Mein Körper wird wirklich wahnsinnig viel ruhiger. Es ist aber auch, hat damit zu tun, dass ich habe hier einen Freundeskreis und so, und ich glaube, das entspannt mich, weil ich muss mich nicht darum kümmern, was mache ich jetzt so abends, und weil da gibt es genug Leute, die ich treffen kann. Aber in der Schweiz gibt es nicht genug Leute, es gibt viel zu viele Leute, und die ganze Zeit versuche ich all diese Leute zu sehen und habe das Gefühl, es ist immer irgendwie Stress und ich habe diese Person ja schon seit 2 Monaten nicht mehr gesehen und so. Also das ist in der Schweiz irgendwie stressiger, und das fällt hier natürlich weg. Und ich habe in der Schweiz natürlich auch viel mehr so Sitzungen, Aufzeichnungen, Sendungen, passiert irgendwie da so viel mehr. Und wenn ich im Ausland bin, dann sind meine Tage gefüllt mit Schreiben oder Recherchieren oder so Konzepte entwerfen. Und das ist halt viel ruhiger, so von der Arbeit her. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wenn ich in einen anderen Ort gehen würde, wäre das gleich. Aber ich glaube, hier ist so der Mix von, ich kenne es schon sehr gut, also ich bin sehr, sehr oft hier. Es ist aber doch weg, also es ist doch nicht so da, wo alles stattfindet. Für mich zum Beispiel entspannt auch, dass ich weiß, dass immer wahnsinnig viel läuft. Also wenn ich Lust habe, kann ich etwas erleben. Der schnelle Pace der Stadt, das irgendwie beruhigt mich das.
So cool. Hast du irgendeine Form von Spiritualität, die du pflegst oder erlebst?
Ich finde, das kommt immer darauf an, wie man Spiritualität definiert. Ich würde sagen, ich bin spirituell, aber so wie ich denke, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Also irgendwie, ich muss da immer aufpassen. Zum Beispiel, ich glaube nicht ans Manifestieren so. Ich denke einfach irgendwie, wir sind da, es ist zu viel Zufall, zu viel abhängig von, wo wir herkommen, wie viel Glück wir haben im Leben. Und da kann ich mich auch sehr aufregen. Und Leute sagen, ja, es kommt nur darauf an, was man da in das Universum rausschickt. Und ich denke so, nee, das kommt nicht nur darauf an, sondern es kommt darauf an, wo du bist, wenn du das rausschickst. Und je nachdem wird das Universum sich einen Dreck um dich stehlen. Also ich finde irgendwie, da habe ich sehr Mühe damit. Und weil ich auch so denke, ja, man kann wirklich auch Pech haben. Mhm. Und da nervt mich dann auch so diese spirituelle Herangehensweise, dass du halt selber das irgendwie, das Wichtige ist, dass du das erlebst. Und ich denke so, nee, Mann, das ist manchmal einfach scheiße gelaufen. Und das gibt keinen Grund oder keine Erklärung, die ich verstehen kann. Vielleicht gibt es eine, aber ich mit meinem Hirn kann sie nicht verstehen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel mein Vater, dass er so jung gestorben ist, was ist da spirituell, dass das irgendwie in der Hinsicht wichtig, gut, irgendwas, denke ich so, vielleicht, aber ich finde es grundsätzlich scheiße. Also irgendwie, man muss nicht immer alles irgendwie so gut und spirituell, also so. Was ich so am meisten daran glaube, ist, dass wir viel weniger mit unserem Bewusstsein wahrnehmen können, als eigentlich passiert. Mhm. Ich glaube, man kann das schulen, dass man das Unterbewusstsein oder so das Bewusstsein schärft. Man kann auch einfach hinhören, wenn man das nicht kapiert. Ja. Und wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Briefe schreiben und verbrennen will und das tut einem gut, soll man das alles machen? Also
Ich mag, was du sagst, so dieses im Nichtwissen bleiben und so auf die Intuition oder auf das Gefühl vertrauen von, ja, eben, fühlt sich das gut an oder nicht. Und ich muss es gar nicht unbedingt analysieren und verstehen. Es ist einfach so und basta. Es reicht eigentlich.
Ich glaube eben, wir machen uns ein bisschen verrückt mit diesem immer alles so komplett verstehen wollen. Also,
ja, voll.
ich glaube, ich bin dann auch immer sehr skeptisch, wenn Leute so die Theorie jetzt gefunden haben, das passiert nach dem Tod oder du musst, wenn du reich sein willst, musst du das und das manifestieren und so und so, und denke ich so, wir wissen das alle gar nicht. Also irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich finde, aber ich glaube wirklich sehr stark daran, dass viel, 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 viel mehr abgeht und passiert, als was ich sehe und höre und rieche und taste. So.
Ja, auf jeden Fall.
Also ja, ich finde, es wäre auch irgendwie absurd, wenn meine Sinne alles wahrnehmen können. Also ich finde, der Mensch ist ein wahnsinnig krasses Wesen, so, Lebewesen. Das ist wirklich, finde ich, sehr erstaunlich, wie das passiert. Also so, wie wir sind, wie das alles zusammenspielt und so. Das ist wahnsinnig verrückt. Aber ich denke, wir sind doch auch beschränkt.
Oh ja, sehr. Sehr.
Yvonne Eisenring war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Übrigens, Holy Embodied lädt zum dritten Mal ein, zusammenzukommen und das pure Sein im Körper zu erspüren. Wir laden ein, die Podcast-Inhalte nicht bloß zu hören, sondern eben auch zu verkörpern. Und zwar vom 9. bis zum 11. Januar im Kloster Kappel. Du kannst dich anmelden über den Link in den Shownotes oder du kannst dich via Social Media mit uns in Verbindung setzen, via E-Mail contact@reflab.ch oder auch als Kommentar auf der Website. So oder so, merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und hoffentlich sehen wir uns dann im Januar im Kloster Kappel. Reflab.